Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Am ersten Tag nach der verlorenen Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz haben heute Union, SPD und Grüne ihre Wahlprogramme für die vorgezogene Bundestagswahl vorgestellt. Wichtige Themen sind unter anderem die Wirtschafts- und Steuerpolitik. Wir fragen hier bei Fazit, welche Rolle die Kultur im Wahlkampf einnehmen wird und die Rolle der Kulturszene. Hinterfragen wir gleich auch in Bezug auf einen möglichen Neubeginn in Syrien. Etwas mehr als eine Woche nach dem Sturz des Assad-Regimes und nach fast 14 Jahren des Bürgerkriegs steht das Land an einem Wendepunkt. Außerdem geht es um eine 1500 Jahre alte Steintafel, die morgen bei Sotheby's versteigert wird, und um eine Ausstellung in Köln, die die Jahrtausende alte Geschichte des Schmucks nacherzählt. Syrien war jahrtausendelang ein Schnittpunkt von Kulturen und Religionen, ein Land der Vielfalt und des kulturellen Reichtums. Nach dem Sturz von Diktator Bashar al-Assad vor etwas mehr als einer Woche steht aber fest, nicht nur viele historische Stätten sind nach Jahren des Krieges zerstört oder schwer beschädigt, auch die Kulturszene ist massiv getroffen. Es braucht also auch hier einen Neuanfang. Wie könnte das gelingen? Darüber spreche ich jetzt mit Bente Scheller. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Syrien-Expertin von der Heinrich-Böll-Stiftung. Guten Abend, Frau Scheller.
Guten Abend, Frau Oehlschlegel.
Wenn wir jetzt über den Wiederaufbau Syriens sprechen und über die Bedeutung der Kultur in diesem Prozess, dann würde ich gerne zuerst zurückschauen auf die Situation der syrischen Kulturszene in den letzten Jahren unter der Diktatur des Assad-Regimes. Welche Rolle haben da kulturelle Institutionen gespielt?
Das Assad-Regime war immer stolzer auf die Monumente Syriens, die von der jahrtausendealten Geschichte zeugen, als auf die kulturelle Produktion des Jetzt. Diese wurde sehr stark reglementiert. Also das wichtigste Exportgut vielleicht kultureller Natur waren die Ramadan-Serien. Man muss sich das so vorstellen, dass in der arabischen Welt, ähnlich wie es hier zumindest früher immer eine Tradition war, die Weihnachtsserie im Fernsehen zu schauen, man im Ramadan-Serien anschaut, die so ein bisschen was von Soap Opera haben. Das war etwas, worauf das Regime stolz war und wofür es auch bekannt in der ganzen arabischen Welt war. Aber bei allen anderen Dingen fürchtete es doch eher, da könne Kritik kommen, die es vielleicht in die Bredouille bringt. Und deswegen waren Künstlerinnen und Künstler angehalten, Gewerkschaften beizutreten, damit dann eben auch überwacht werden konnte, was sie denken, dass einige kooptiert werden konnten. Und dementsprechend war es kein sehr gutes Leben für KünstlerInnen unter dem Regime.
Wurden dann viele künstlerische und politische Positionen auch erst sichtbar, als sich eben KünstlerInnen, Theater- und Filmschaffende dieser Kontrolle entzogen haben und Syrien verlassen haben?
Ja, ich meine, so paranoid wie so ein System ist, so gewitzt sind eigentlich ja auch Kunstschaffende immer darin, doch ihre Wege zu finden. Aber ich denke, direkt nach 2011 oder schon 2011 selbst haben wir wirklich eine Blüte der syrischen Kultur gesehen, dadurch, dass viele sich äußern konnten, dadurch, dass sie auch politisch Stellung nehmen wollten und sich in Film, in Bild, in Graffitis, in Aktionen des Alltags ausdrücken wollten. Also auch in den Protesten selbst muss man sagen, da ist unglaublich viel Kreativität im Spiel gewesen und das hat mich stets fasziniert. Das war wirklich ein Erwachen.
Ja, und diese Wege, die Kulturschaffende immer finden, welche Wege haben denn die Menschen im Exil gefunden, mit der Bevölkerung vor Ort Kontakt aufzunehmen im künstlerischen Sinne?
Eines der schönsten Projekte, das wir begleitet haben, war eine Satire-Sendung. Da wurden Handpuppen angefertigt und dann Filmszenen mit ihnen, kleine Shows mit ihnen gefilmt. Die wurden dann auf YouTube hochgeladen, sodass eben diejenigen, die im Exil saßen, durchaus nach Syrien reingestrahlt haben und dort die Leute es auch angeschaut haben. Und umgekehrt hat es genauso funktioniert. Also ich denke, dass wir vor Augen vielleicht haben, viele der Plakate und der gewitzten Banner, die syrischen AktivistInnen die ganze Zeit auch von drinnen gemacht haben und die wir dann in Fotos vielfach verbreitet gesehen haben.
Ja, kommen wir ins Hier und Jetzt, wenn wir über einen Neubeginn in Syrien nachdenken. Welche Rolle können Ihrer Meinung nach da künstlerische Arbeiten einnehmen?
Ich denke, die spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Verarbeitung des Gewesenen, aber auch dabei, Rücken zu schlagen, denn viele Syrerinnen und Syrer konnten sich ja überhaupt kein Bild davon machen, unter welchen Umständen die anderen leben. Es gab Gegenden, die waren vollständig abgeriegelt, belagert über Jahre, und auch in den anderen Gebieten konnte man sich eigentlich nicht hin und her bewegen zwischen den Frontlinien. Und da denke ich, dass es ganz wichtig ist, durch diese kulturelle Produktion einen plastischeren Eindruck verschaffen zu können, worum es eigentlich ging. Denn ich denke, ein Faktor, den wir auch gesehen haben, ist, dass das Regime sich nicht damit zufrieden gegeben hat, militärisch über eine bestimmte Gegend zu gewinnen. Das, worauf es dann abgezielt hat, war, den Leuten ihre Erzählung zu nehmen, ihr Narrativ, das Erlebte in Abrede zu stellen oder sie selbst zu zwingen, das zu verleugnen. Und ich glaube, dass durch die kulturelle Produktion über die Jahre wirklich ganz viel noch nachempfindbar sein wird, was für Versöhnung sicherlich eine sehr gute Grundlage ist.
Sie sprechen dann also über dokumentarische Arbeiten in den verschiedenen Sparten, oder wie soll ich das verstehen?
Einerseits dokumentarische Arbeiten, andererseits aber auch wirklich Arbeiten, in denen das bereits verarbeitet und kommentiert wurde, wie es sich angefühlt hat, dort zu sein, wo Kontraste hergestellt werden oder eben auch politische Dinge in Form von Kunstwerken ausgedrückt werden, die viel stärker sind als ein dokumentarisches Bild, was man haben könnte. Also ich denke zum Beispiel bei dem Aushungern, was für Millionen von Syrerinnen eine wirkliche Bedrohung war, da haben wir ein Bild, da ist ein Silberlöffel dann in Form einer Kalaschnikow umgemodelt, und das war eben das Sinnbild für Hunger als Waffe, die gegen eine Bevölkerung eingesetzt wird. So etwas zum Beispiel, aber auch die revolutionären Gesänge, genau wie die aus den Gefängnissen vielleicht, die wir aus früheren Jahrzehnten gesehen haben, die dann erzählen, wie es eigentlich war und wie Leute in dieser Situation auch sich Hilfe gesucht haben, wie sie etwas gehabt haben, ein Kulturgut, das ihnen hilft, psychisch das Ganze zu überdauern.
Und wo könnten all diese Arbeiten denn gesammelt werden?
Ein Teil davon ist über die Jahre ganz systematisch gesammelt worden. Da gibt es das Archiv der syrischen Erinnerung. Dort sind alle Arten von Graffitis, Bildern, Fotos, auch Gedichten, alles, was man gefunden hat, was das Leben und die Revolution illustriert, ist dort gesammelt worden. Und auch auf vielen YouTube-Kanälen sind Bilder bzw. bewegte Bilder gesammelt worden. Ich denke, dass wir hier schon viele Anlaufstellen haben, die weit jenseits des faktisch Dokumentierenden das Erleben und das Wahrnehmen zeigen.
Sie haben schon über den Kontakt syrischer Kulturschaffender vor Ort und aus dem Exil heraus berichtet. Was hören Sie jetzt momentan in Gesprächen mit geflüchteten syrischen Kulturschaffenden? Wie wollen Sie sich am Wiederaufbau beteiligen?
Ich glaube, viele müssen erstmal sacken lassen, was tatsächlich passiert ist, weil dieser massive Umbruch zwar von vielen erhofft, aber so in dem Moment nicht erwartet war. Die tasten sich jetzt auch wieder daran, wie ist es eigentlich, mit denjenigen zu sprechen, die letzten 10 Jahre in Syrien gelebt haben, die das Ganze auf eine ganz andere Art und Weise durchlitten haben. Aber die Hoffnungen sind schon groß. Ich glaube, der Draht ist da auch einfach nie abgerissen, dadurch, dass es diese Veröffentlichungen gab, die eindeutig gemacht waren, damit Leute innen wie außen sehen. Auf der anderen Seite sind noch diejenigen, die auch denken und fühlen und für eine bessere Zukunft sich engagieren wollen.
Ein Herantasten, das ist es wahrscheinlich auch für die Heinrich-Böll-Stiftung. Welche Aufgabe können Sie denn in diesem Prozess jetzt übernehmen?
Wir haben die ganze Zeit Syrerinnen und Syrer, die mit uns gearbeitet haben, darin begleitet, einerseits juristische Verfahren zu suchen, das Ganze aufzuarbeiten, andererseits aber auch Perspektiven zu schaffen für einen Wiederaufbau, der sich orientiert an den Bedürfnissen der BürgerInnen. Und ich denke, dass wir hier gute Netzwerke haben, die wir auch in Zukunft begleiten werden. Aber das geht immer von Ihnen aus. Vielleicht sagen Sie auch, Sie brauchen uns eigentlich gar nicht mehr, weil die Voraussetzungen jetzt da sind, dass Sie die Dinge alleine schaffen. Da hoffen wir natürlich, dass Sie mit uns weiterhin im Kontakt bleiben.
Vielen Dank, Bente Scheller, für die Eindrücke und das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
Sehr gerne.
Gestern hat Kanzler Olaf Scholz, wie beabsichtigt, die Vertrauensfrage im Bundestag verloren. Damit ist der Weg für eine Neuwahl Ende Februar bereitet. Und schon heute haben Union, SPD und Grüne ihre Wahlprogramme zur vorgezogenen Bundestagswahl vorgestellt. Auch die AfD und die Linke haben ihre Programme schon vorgelegt. Unsere Korrespondentin Claudia van Laak hat sich die Wahlprogramme im Hinblick auf die Kultur angesehen. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Auf der Kulturpolitik liegt im Bundestagswahlkampf jetzt nicht unbedingt das Hauptaugenmerk. Wie sieht das für 2025 aus? Welche Rolle wird die Kultur einnehmen im Wahlkampf?
Also ich glaube, sie wird keine große Rolle einnehmen. Es würde mich wundern, wenn es so wäre, denn es war noch nie so. Also ich kann mir höchstens vorstellen, dass so bestimmte Triggerwörter wie deutsche Leitkultur da wieder eine Rolle spielen oder so etwas wie Genderverbot oder so. Das taucht ja auf bei der AfD und zum Teil etwas abgemildert auch bei der Union, also bei CDU und CSU. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da noch eine Debatte geben wird, aber insgesamt ist die Kultur kein Wahlkampfthema.
Ja, vielleicht können Sie uns mal einen groben Überblick über die Themen verschaffen. Welche Schwerpunkte setzen Union, SPD und Grüne in der Kulturpolitik?
Also das ist höchst unterschiedlich, auch wie breit das Thema Kultur behandelt wird. Gucke ich mir das Programm der FDP an, nimmt es gerade mal eine halbe Seite ein, also das Thema Kultur. Also da macht man sich nicht so viele Gedanken. Die Union sehr wohl über 5 Seiten und besonders konkret sind die Sozialdemokraten, die SPD. Also da gibt es ganz konkrete Forderungen bzw. Punkte, wo es heißt, wenn wir an die Regierung kommen, dann setzen wir das um. Und die SPD nennt das Ganze ja auch Regierungsprogramm.
Und gab es dabei jetzt auch Aspekte, die Sie überrascht haben in der Lektüre?
Ja, ich finde ja, dass speziell bei dem Punkt Erinnerungskultur, da lassen sich also die Unterschiede bei den Parteien sehr gut festmachen. Also speziell jetzt auch zwischen AfD und dem Rest. Also wenn ich mit der AfD anfange, sie spricht zum Beispiel davon, dass die deutsche Geschichte in ihrer Gänze zu würdigen sei. Ich zitiere mal, die offizielle Erinnerungskultur darf sich nicht nur auf die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren, sie muss auch die Höhepunkte im Blick haben. Und weiter heißt es dann, ein Volk ohne Nationalbewusstsein kann auf die Dauer nicht bestehen. Also das sagt wirklich nur so und auch so in dieser Tonalität die AfD. Bei der CDU findet sich das gar nicht. Da wird ein ganz anderer Ton angeschlagen. Erinnerung an beide totalitäre Regime, heißt es da, ist Auftrag für Gegenwart und Zukunft. Und dann findet sich ein für die CDU sehr erstaunlicher Satz. Da steht nämlich, dass die Union künftig auch an die deutsche Kolonialgeschichte erinnern will. Und das ist wirklich neu. Das gab es bislang nicht. Nicht so in der CDU. Das war eigentlich ein Thema von SPD und Grünen. Denen ist das ja schon länger ein Anliegen.
Würden Sie dann sagen, dass das eine neue kulturpolitische Strategie der Union ist?
Also Strategie ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen. Es ist ein anderer Zungenschlag, würde ich sagen. Und dass man auch auf dieses Thema gucken will, ist wirklich neu bei der CDU.
Lässt sich denn insgesamt jetzt auch aus diesem Programm einen Rückschluss ziehen, zum Beispiel in puncto auf die Filmförderung des Bundes? Das ist ja ein aktuelles Thema, läuft zum Ende des Jahres aus. Eigentlich sollte da am 1. Januar 2025 eine Reform in Kraft treten. Und nach dem Aus der Ampelkoalition herrscht da jetzt Unklarheit. Konnten Sie da schon etwas rauslesen aus dem Programm?
Also es ist so, dass da die SPD und auch die Grünen sagen, wir wollen das endlich so umsetzen, wie wir es eigentlich schon gewollt hätten, wenn jetzt nicht die Neuwahlen kämen. Also das sind die 2 wichtigen Punkte. Zum einen, die Streaming-Dienste verpflichten, in heimische Produktion zu investieren. Und außerdem das zweite, mit Steueranreizen die Filmproduktion nach Deutschland holen. Also das wollen Grüne und SPD. Und die Frage ist, will das auch die CDU, will das auch die Union? Und wenn man da im Wahlprogramm nachschaut, findet sich da nur so ein ganz allgemeiner Satz und da heißt es eher blumig, wir legen Wert auf die Unterstützung der Filmwirtschaft. Also es lässt sich aus diesem Entwurf des Programms nicht herauslesen, ob sie auch das wollen, was Grüne und SPD wollen.
Also das bleibt noch offen, aber das Filmförderungsgesetz ist jetzt ja nicht das einzige Projekt der amtierenden Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Der Kulturpass für 18-Jährige ist ein weiteres und Roth hat auch schon betont, dass es für eine Fortsetzung des Projekts politische Unterstützung bräuchte, eben auch die einer neuen Regierung. Was konnten Sie da aus den Programmen der anderen Parteien herauslesen?
Also das sieht nicht so gut aus, wenn ich das so sagen darf. Die Grünen sind wirklich die einzigen, die sagen, dass dieser Kulturpass, der ja ausgelaufen ist, noch einmal wiederbelebt werden soll. Also das findet sich bei keiner anderen Partei. Also dieses Bekenntnis zum Kulturpass, den gibt es sonst nicht.
Wenn wir uns jetzt nochmal an die kulturpolitischen Fragestellungen bei der Bundestagswahl 2021 zurückerinnern, da ging es da eben aus der Corona-Pandemie heraus resultierend ja schon um Themen wie beispielsweise die soziale Absicherung von Kulturschaffenden, auch um Förderungsmöglichkeiten. Wie haben sich die thematischen Schwerpunkte jetzt verschoben oder bleibt vielleicht thematisch auch alles einfach beim Alten?
Also es ist schon so, dass dieses Thema Künstlerinnen und Künstler, wie sind die abgesichert, das ist ein originäres Thema für die SPD. Also die sagen dort in ihrem Wahlprogramm, wir geben Künstlerinnen und Künstlern soziale Sicherheit, also Absicherung, faire Bezahlung, dann soll die Künstlersozialkasse ausgebaut werden und auch für die SPD gehört dazu faire, transparente Vergütungsmodelle im digitalen Musikmarkt, also Stichwort Streaming. Das alles findet sich so nicht bei der CDU, bei der Union. Die gehen mehr in Richtung Eigenverantwortung der Kultureinrichtungen. Also das, was wir im Land Berlin ja gerade haben, die Debatte über den Sparhaushalt, spricht der CDU-Kultursenator, der empfiehlt Sponsoring, Mäzenatentum, Wirtschaftskooperationen. Das alles steht auch im Wahlprogramm der Union.
Das war unsere Korrespondentin Claudia van Laak über die Bedeutung der Kultur in den Wahlprogrammen zur vorgezogenen Bundestagswahl. Schon seit etwa 100.000 Jahren ist das Bedürfnis von Menschen dokumentiert, den eigenen Körper zu schmücken. Mit Stücken unterschiedlichster Art ließ sich schon immer gut zeigen, wer man ist, zu wem man gehören möchte oder wer Macht innehat. Das Museum für angewandte Kunst Köln eröffnet jetzt eine erste umfassende Ausstellung der eigenen Schmucksammlung. Das reicht von altorientalischen Schmucksteinen aus dem 5. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Arbeiten. Susanne Lürwig hat die Ausstellung besucht, in der es mehr zu sehen gibt als nur großen Klunker und Bling-Bling.
Der Besuch der Ausstellung gleicht dem Gang durch eine Schatzkammer. Ein Raum voll kunstvoller Kreuze mit wertvollen Steinen, aufwendig gearbeiteten Halsketten, Ohrringen mit Perlen und anderen Preziosen und vor allem Ringe in jeder nur erdenklichen Form bilden den Schwerpunkt. Vom Penisring, der ein irrigiertes Glied zeigt, über einen Liebesring aus dem 16. Jahrhundert mit einem in inniger Zuneigung verschlungenen Paar, bis hin zu Siegelringen mit Wappen, weist die Kölner Schau eine große Bandbreite auf. Direktorin Petra Hoppe.
Wir haben einen Ring mit der Darstellung der Nike. Das ist eine hellenistische Arbeit. Aber wir haben auch einen Ring aus dem Mittelalter mit dem Christuskopf. Oder wir haben einen Ring, den uns Alfred Biolek geschenkt hat. Der war ja sehr gastfreundschaftlich und hat Menschen zu Hause zum Essen an seinen Röntisch geladen. Und aus diesem Röntisch hat er ein Stück Holz entwenden lassen und Ringe arbeiten lassen für seine zwei Adoptivsöhne.
Der früheste Ring ist 7000 Jahre alt. Er befindet sich, wie alle anderen Werke, in einer der 28 Vitrinen. Der Ring ist eine Arbeit der Kölner Goldschmiedin Elisabeth Tresco, in der sie auf alte Fundstücke zurückgreift. Die 1992 verstorbene Künstlerin zählte zu den ersten Frauen, die Schmuck designt haben. Tresco hat nicht nur den Schrein der Heiligen Drei Könige restauriert, die Meisterschale für den Deutschen Fußballbund entworfen, sondern auch die Technik der Granulation wiederbelebt und schon früh aus recyceltem Material Neues geschaffen.
Die hat Gemmen gesammelt und hat dafür, für diesen Ring, auch eine mesopotamische Gemme verwendet, die Tiermotive darstellt.
Gemmen, sprich vertieft eingeschnittene Schmucksteine, sind ebenso unter den 56 gezeigten Ringen wie ein jüdischer Hochzeitsring. Hinter jedem Stück verbirgt sich eine Geschichte, die man durch leichtes Antippen erfährt. Dann öffnet sich per Touchscreen ein Fenster, das Hintergründe liefert. Die nächste Vitrine ist nur einen Schritt entfernt, bietet neue Erkenntnisse und Assoziationen.
Wir wollten natürlich auch zeitgenössische Themen darstellen, weil Schmuck nicht nur Dekoration ist, sondern auch gesellschaftliche, soziale Aspekte, emotionale Aspekte abbildet.
Neben schönem Geschmeide ist auch viel Geschichte erfahrbar. Von den religiös motivierten Kreuzen zu Beginn der Ausstellung über die Amulette, die das Böse vertreiben sollen, wie ein dreiarmiger Talisman, der vor allem Kinder vor schrecklichen Krankheiten schützen sollte, bis hin zu den politisch motivierten Stücken.
1813, also während der Befreiungskriege gegen Napoleon, hat man die Damen aufgefordert, ihren Goldschmuck abzugeben und dafür sozusagen Eisenschmuck bekommen. Das heißt, Gold gab ich für Eisen. Und daraus hat sich eine regelrechte Mode entwickelt. Das ist früher Modeschmuck, wenn man so will.
In jeder Epoche gab es Modeschmuck. Spätestens zu Beginn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts hält er dann Einzug in die Gesellschaft. Eine neue Zeit bricht an. Nicht nur in der Baukunst, sondern auch in der Mode und im Schmuckdesign. Strasssteine verzieren Ohren, Finger und Hälse. Die moderne Frau kann sich den Schmuck selbst kaufen und ist nicht mehr länger nur ein vom Mann mit Edelsteinen verziertes Geschöpf. Einer der Schaukästen mit dem Titel Schmuck und Körper stellt die Verbindung von Schmuckobjekt und Trägerin in den Mittelpunkt. Kuratorin Lena Hoppe.
So in den 60er Jahren fing das an, dass man nochmal hinterfragt hat, was ist Schmuck eigentlich, was kann Schmuck, und dann bezieht man den ganzen Körper auf einmal mit ein in die Schmuckgestaltung und auch die Art, wie man sich bewegt, wenn man diesen Schmuck trägt. Und dann geht es um die Interaktion zwischen TrägerInnen und BetrachterInnen, aber auch der GestalterInnen.
Die Exponate sind also mal nach Epochen geordnet, dann wieder nach Themen und Kulturkreisen. Floraler Schmuck, der besonders zur Zeit des Art Deco eine Hochzeit erlebt, hat genauso eine eigene Vitrine wie die Werke von bildenden Künstlern, darunter die Zootiere von Dieter Roth. Auch ganz prunkvoll überladene Vitrinen sind zu sehen, die sogenannte Parüren zeigen. Ensembles bestehend aus Halskette, Ohrringen, Armreifen, allem, was das Herz an Glitzer begehrt.
Dann kommt wieder das 20. Jahrhundert, wo es sich dann nochmal komplett wandelt, wo man eher so Statement-Schmuck, wie man es heute auch kennt, wo das so langsam aufkam. Wo es dann auch nicht darum geht, irgendwie Prunk zur Schau zu stellen, sondern das eher eine tiefer liegende Ebene noch bekommt.
Die tiefer liegenden Ebenen werden gegen Ende der Ausstellung immer expliziter, wenn beispielsweise eine Kette mit Stöckelschuhen aus dem 3D-Drucker gezeigt wird. Eine Arbeit des holländischen Künstlers Ted Noten mit dem Titel Fashionista. Die Ausstellung Faszination Schmuck ermöglicht einen tiefen Einblick und feiert die Schönheit der Exponate und erzählt deren Geschichte auf eindrückliche Weise.
Susanne Lührweg über die Ausstellung und über 300 Stücke. Diese Ausstellung finden Sie auch im Netz mit Bildern und Beschreibungen. Von überall aus können Sie darauf zugreifen im digitalen Museum des Museums für angewandte Kunst in Köln.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Daniel Marschke.
Der deutsche Spielfilm Die Saat des heiligen Feigenbaums hat es bei den Oscars in die Vorauswahl für den besten internationalen Film geschafft. Das hat die Filmakademie in Los Angeles mitgeteilt. Zusammen mit 14 anderen Werken steht der Film von Mohammad Rasulov nun auf der sogenannten Shortlist. Mitte Januar wird diese Liste auf 5 Kandidaten gekürzt, die dann offiziell für den Oscar nominiert sind. Die Saat des heiligen Feigenbaums erzählt von den Protesten im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini im September 2022. Rasulov, der sich in seinen Filmen kritisch mit den politischen Bedingungen im Iran auseinandersetzt, wurde in seiner Heimat mehrmals angeklagt und zu Haftstrafen verurteilt. Inzwischen lebt er in Hamburg. Nach der kurzzeitigen Festnahme der Sängerin Parasto Ahmadi im Iran hat die Journalistin Shanli Anwar dazu aufgefordert, den Fall weiter zu verfolgen. Die Sängerin habe gegen 2 Gesetze verstoßen. Sie sei ohne Kopftuch aufgetreten und habe als Frau öffentlich gesungen, sagte Anwar hier im Deutschlandfunk Kultur. Es könne also sein, dass die iranische Justiz nur darauf warte, dass die internationale Solidarität für Parasto Ahmadi nachlasse.
Iran ist eben ein Unrechtsstaat. Justiz handelt willkürlich. Sie könnte jeden Moment wieder festgenommen werden. Aufmerksamkeit könnte schützen. Wir haben in Iran im Herzen auch schon mal in Bezug auf den berühmten Rapper Tomas Saleh gesprochen. Er wurde jetzt vor kurzem nach 2 Jahren Haft freigelassen. Und damals, als er festgenommen wurde, war sogar von Todesstrafe die Rede. Wofür? Für regimekritischen Rap. Und das konnte jetzt eben abgewendet werden durch die weltweite Solidarität und Aufmerksamkeit. Und das wäre bei Parasto Ahmadi ähnlich wahrscheinlich.
Die venezolanischen Oppositionspolitiker Maria Corina Machado und Edmundo González Urrutia haben den Sacharow-Preis des Europaparlaments erhalten. wenn es etwas gäbe, das aus dem Kampf der beiden Politiker zu lernen sei, so dass es sich lohne, für die Demokratie einzutreten, sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Straßburg. Machado hatte bei der Präsidentenwahl nicht kandidieren dürfen. Für sie trat Oppositionskandidat González an. Machado tauchte im Sommer unter, González wurde per Haftbefehl verfolgt und floh nach Spanien. Der Wahlsieg ging erneut an den autoritären Staatschef Maduro. Der Sacharow-Preis wird seit 1988 an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit einsetzen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. Die spanische Schauspielerin Marisa Paredes ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das gab die spanische Filmakademie bekannt. Paredes war Präsidentin der Akademie und feierte vor allem mit ihren Rollen in Filmen von Regisseur Pedro Almodóvar internationale Erfolge. Unter anderem war sie in dem Oscar-prämierten Film »Alles über meine Mutter« in der Rolle einer lesbischen Schauspielerin zu sehen. 2018 wurde Paredes mit einem Ehrengoya, dem spanischen Filmpreis, ausgezeichnet.
Es ist ein schweres Stück, das morgen bei Sotheby's in New York versteigert werden soll. Ein ca. 60 cm hohes und 52 kg schweres Stück Marmor. Zwischen 1 und 2 Millionen Dollar könnte die Steintafel einbringen. Wertvoll ist sie vor allem wegen der Inschrift. In altsamaritanischer Schrift, also ähnlich zum Althebräischen, sind da die 10 Gebote eingraviert. Es soll sich dabei um die einzige bekannte und erhaltene Tafel dieser Art aus der spätrömisch-byzantinischen Zeit handeln. Sie wäre also 1500 Jahre alt. Und vor der Sendung habe ich mit Dieter Viehweger gesprochen. Er ist Direktor des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem und Amman. Hallo, Herr Viehweger.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Wo ist diese Steintafel denn ursprünglich aufgetaucht?
Sie stammt aus der israelischen Stadt Jaffne und sie sei dort gefunden worden, als die Hedschas-Eisenbahn gebaut wurde, genauer gesagt, als der Bahnhof dorthin gesetzt wurde. Und dann geht die Geschichte weiter. Ein arabischer Arbeiter, der sie gefunden habe sie mit nach Hause genommen, 30 Jahre nicht darüber gesprochen und sie dann später einem israelischen Archäologen, nämlich Herrn Kaplan, angeboten, der sie dann als echt befindet und dann glücklicherweise für 850.000 Dollar bei der ersten Versteigerung weitergeben kann.
Wann wurde denn dann genau klar, was für eine historische Bedeutung diese Tafel hat?
Das kommt natürlich auf Herrn Kaplan an, der gesagt hat, wenn das echt ist und wenn diese Inschrift so stimmt, dann haben wir hier eine samaritanische Inschrift. Das sieht so aus wie Hebräisch, das sind Konsonanten, die da geschrieben sind, aber die Samaritaner sind eine eigene Religionsgemeinschaft neben der jüdischen. Und sie haben einen eigenen Tempel gehabt und sie haben eine eigene Tora, das heißt die gleichen 5 Bücher Mose wie die Juden gehabt, aber mit ein paar kleinen Änderungen. Und die beziehen sich nun auch gerade auf die 10 Gebote. Da ist nämlich das 10. Gebot der Samaritaner: Du sollst auf dem Berg Gerizim anbeten und jetzt in Klammer, das steht nicht da, und nicht in Jerusalem am Tempel. Dort, wo die Juden anbeten. Insofern ist klar, das ist eine samaritanische 10-Gebotstafel. Die Frage allerdings ist, ob sie echt ist.
Jetzt steht eben diese Steintafel morgen zur Versteigerung bei Sotheby's in New York. Wie prüft Sotheby's denn, ob es sich bei der Tafel um einen echten Fund handelt und dass hier keine Fälschung ist?
Das ist eigentlich nicht geschehen. Ich glaube auch, dass der Stein original ist, denn der sieht alt aus, ist ein alter Marmorstein. Nur wer hat das eingeritzt? Und da könnte man schauen, mit welcher Technik ist das geschehen? Ist da Patina drauf? Wie viel und welche? Und was verrät uns das über das Eingravieren der Schrift? Das ist alles nicht geschehen. Man sagt einfach, Herr Kaplan, der inzwischen verstorbene israelische Archäologe, hat das für echt befunden und demzufolge hofft man nun auf 1 bis 2 Millionen Dollar. Und das ist natürlich ein gutes Geschäft, dann zu sagen, es ist die älteste, was überhaupt nicht sicher ist, der 10 Gebotsinschriften. Und es ist natürlich ein echtes Stück, sonst kriegt man ja auch kein Geld.
Ich meine, das ist ja schon auch ein Artefakt mit kurioser Geschichte von der Entdeckung, wo diese Tafel so ein bisschen unbemerkt lange Zeit eben herumstand oder lag. Dann die erste Versteigerung, bei der es schon diesen Preis von 850.000 Dollar gab. Und jetzt rechnet das Auktionshaus eben mit einer Dimension zwischen einer und $2 Millionen. Woran liegt es, dass sich der Wert über die Weiterverkäufe immer weiter steigert?
Nun, zum einen haben wir natürlich eine Inflation. Und das Zweite ist natürlich, dass Privatpersonen inzwischen unermessliche Schätze in Sachwerte anlegen. Und warum dann nicht in Archäologie, was ich zwar verwerflich halte, aber natürlich Sotheby's nicht. Und Sie müssen natürlich sehen, dass es verschiedene derartige Fälschungen schon gegeben hat, die schon richtigen Erfolg hatten und viel Geld gebracht hatte. Zum Beispiel, als man die Milcherstele fand, haben dann Fälscher um eine Familie Shapira herum in Jerusalem so viele Fälschungen hergestellt, dass auch das Berliner Museum davon reichlich Gebrauch gemacht hat und richtig viel Geld verloren hat. Oder als die Tildan-Stele gefunden worden ist, dann fand sich plötzlich auch eine Jehosa-Inschrift, die völlig gefälscht war, die auch wiederum viel Geld gebracht hat. Das heißt, mit Fälschung lassen sich viel Geld verdienen. Und ich habe die Befürchtung, dass es sich hier auch so verhalten könnte, dass es eine Fälschung ist. Denn sonst wären uns ja Sicherheitsmerkmale gezeigt worden, warum das alt ist. Und zum Beispiel paläographisch, dass das genau die alt-samaritanische Art und Weise des Schreibens ist, die ins 4., 5., 6. oder 7. Jahrhundert nach Christus gehört. Aber all das scheint nicht erfolgt zu sein.
Und wie ist es dann mit diesem Objekt? Ich denke jetzt gerade auch an andere Bereiche des Kunstmarkts, in denen das ja schon längst Normalität ist, dass Artefakte als Spekulationsgut angesehen werden. Ist das hier ähnlich?
Grundsätzlich muss man sagen, das ist Nationalerbe Israels und das dürfte niemals unter private Hände kommen. Und wenn schon, dann muss wie bei der ersten Versteigerung auch eine Pflicht bestehen, dass das dann im Privatbesitz befindliche Gut dann öffentlich ausgestellt werden soll, also in ein Museum kommt oder jedenfalls für jedermann zugänglich sein soll. Das habe ich bei Sotheby's für morgen nicht entdeckt. Es kann so sein, dann bin ich unaufmerksam gewesen.
Sie denken also, dass man auf jeden Fall da auch einen moralischen Aspekt in die Versteigerung einfließen lassen sollte?
Ja, das gilt für eigentlich jedes archäologische Objekt von Rang. Selbst die normalen Scherben, die ich als Ausgräber in Israel oder Jordanien oder Palästina zutage fördere, gehören grundsätzlich und zu 100% dem Land, wo ich ausgegraben habe. Und solche Stücke von Rang gehören in ein Museum. Das ist Menschheitsgut. Und das hat überhaupt nichts im Safe irgendeines Handelstreibenden oder Wirtschaftsmagnaten zu tun.
Dieter Viehweger sagt das hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Auf einen Erlös von $1 bis 2 Millionen hofft Sotheby's in New York morgen, wenn die alte Steintafel versteigert wird. Sich austauschen, zusammensitzen mit anderen, trinken, essen, diskutieren. Neben den Parlamenten sind auch immer wieder Restaurants und Cafés Orte des politischen Austauschs. Berühmt ist in Berlin beispielsweise das Borcherts. Aber diese kulinarischen Gerüchteküchen politischer Natur gibt's nicht nur in der Hauptstadt. Das Il Capitello in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg ist so ein Ort gewesen. Hier haben Politikerinnen und Politiker mit den normalen Gästen Seite an Seite gespeist und debattiert. Aber Ende Dezember ist Schluss mit der politischen Tischkultur. Dem Warum ist unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach nachgegangen.
Große Fensterfront, dunkle Holzmöbel. Das Il Capitello liegt schräg gegenüber dem Landtag. Mit Blick auf das Wahrzeichen der Stadt, den Magdeburger Dom. Es ist Frühstückszeit, das heißt Rush Hour für Chef Jan Bühmann. Vor 22 Jahren hat er bewusst neben der Parlamentarischen Zentrale von Sachsen-Anhalt sein Café eröffnet.
Mit der Zeit haben wir uns zu einer Art Landtagskantine hier entwickelt. Vor allen Dingen waren wir bekannt als liberales Bistro, das gebe ich gern zu. Und so fühlen wir uns auch, also mit dem Hang zu den urliberalen Ideen, also eher so, ich sag mal, so linksliberal.
Alle, die in Sachsen-Anhalt Rang und Namen haben, waren hier zu Gast und teilweise auch darüber hinaus. Der Luxemburger Botschafter hat sich mal ins Il Capitello verirrt, Besitzer Jan Bühmann zog mit ihm dann nachts um die Häuser. Der frühere Finanzminister von Sachsen-Anhalt, Jens Bullerjahn, ging im Il Capitello so oft ein und aus, dass Besitzer Bühmann ihm zeitweise ein eigenes Separé einrichtete. Der SPD-Politiker, ein Haushaltssanierer und Sparfuchs, stets bewundert und kritisiert, war seit der Wende einer der prägendsten politischen Figuren in Sachsen-Anhalt. Der Grund, warum gerade hier Politik gemacht wurde, an einem so öffentlichen Ort, weil nichts nach außen dringt.
Natürlich könnte ich anschließend ein paar schöne Feuilletons damit bestücken, keine Frage. Das gibt das alles her. Oder es wurden Dokumente vergessen, wo ich sage, aufgeklappt, volle Deckung. Packen wir gleich lieber ganz weit weg und rufen mal an, ob sie nicht das und das noch haben wollen.
Hintergrundgespräche mit Journalisten, politische Absprachen. Dafür hat Holger Stahlknecht regelmäßig das Il Capitello frequentiert. Der CDU-Politiker war 10 Jahre lang Innenminister von Sachsen-Anhalt. Inzwischen ist er einfacher Landtagsabgeordneter. In den warmen Monaten sieht man Holger Stahlknecht oft Pfeife rauchend im Freisitz des Bistros. Der CDU-Politiker sagt, das sei eben ein Ort wie der römische Götterhügel, nur mit Espressomaschine.
Muss ich das so vorstellen, was im antiken Rom das Kapitol für die Römerinnen und Römer war, war das Il Capitello für die Landtagsabgeordneten. So muss man sich das vorstellen. Das war und ist ein heiliger Gral. Und dort ist Politik gemacht worden, da sind Entscheidungen getroffen worden. Ich habe Jens und, also wir waren befreundet, Jens Bullerjahn leider viel zu früh verstorben, viele Dinge immer final ausgehandelt außerhalb des normalen Geschäftsbetriebes. Das fand im Il Capitello statt.
Inzwischen werden nicht mehr ganz so viele Gesetzesentwürfe im Magdeburger Politbistro verhandelt. Aber ein politischer Ort ist es noch immer, wo der Minister neben dem Rentner sitzt.
Und wenn man denen dann menschlich begegnet ist und mit denen auch mal ein Gespräch geführt hat, hat das gut getan, und zwar allen Beteiligten. Ja, weil am Ende tragen wir Verantwortung für die Menschen und wir sind nicht irgendeine Kaste, die irgendwo isoliert im Elfenbeinturm hockt, sondern wir sind Teil der Bevölkerung.
Der Austausch ist auch für Eva von Angern wichtig. Die Linke sieht in fast allen Politikfeldern die Dinge anders als CDU-Politiker Stahlknecht. Trotzdem kommt es vor, dass beide im Il Capitello zusammen einen Kaffee trinken.
Das Schöne ist, dass wir beides Demokraten sind. Also wir wissen voneinander, welche Rolle wir haben. Er in der Koalition als konservativer, bewusst konservativer Politiker, ich als linke Fraktionsvorsitzende, die auch immer progressiv nach vorne und andere Themenschwerpunkte hat. Aber das Schöne und gerade an so einem Ort, wir haben immer miteinander gesittet diskutiert. Das werden wir auch weiter tun. Ob wir es nun weiter dort machen können, das kann ich nicht einschätzen.
Denn nach 22 Jahren politischer Tischkultur ist Schluss. Zumindest mit Kaffee, Suppe, Pasta und Co. Denn Besitzer Jan Bühmann baut um und macht aus dem Il Capitello eine Champagner-Boutique. Richtig gehört, Champagner to go in der Arbeiterstadt Magdeburg.
Das macht die Sache so spannend. Ich finde, Ziel ist es für uns auch, diesen Champagner einfach von diesem Sockel runterzuheben. Wir wollten einfach noch was Neues machen. Und wir haben unseren Schaumweinhandel seit 7 Jahren parallel aufgebaut. Und haben gesagt, um auch wieder zu uns zu kommen, ist es Zeit, noch was zu machen.
Mit wir meint Bühmann seine Frau, die in der Küche Suppen und Nudelgerichte für den Mittagstisch zubereitet. Ab März soll es dann Veranstaltungen mit Champagnerverkostungen am Magdeburger Domplatz geben. Ist das noch der politische Schmelztiegel? Linken Politikerin von Angern und CDU-Mann Stahlknecht sind sich ausnahmsweise mal einig.
Es geht eine Institution verloren und ich will das Neue jetzt nicht schlecht reden, aber das klingt schon sehr elitär.
Aber mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht besinnen sich die Eigentümer ja auch wieder zurück, weil sie sagen, naja, Magdeburg und Shampoos funktionieren dann doch nicht.
Ja, die Zukunft wird es zeigen. Niklas Ottersbach über einen politisch-kulinarischen Ort in Magdeburg, der jetzt vom Restaurant zur Champagner-Boutique umfunktioniert wird. Und die Zukunft, die wird auch zeigen, ob wir uns vor der sogenannten Brain-Rot schützen können. Das beschreibt die Gehirnfäule durch die übermäßige Nutzung trivialer Online-Inhalte. Gregor Sander hat durch die Feuilletons gescrollt.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich Ende November ein paar Politinfluencer vorgeknöpft oder wie es Thilo Kommer-Pöhlert und Stefan Herwig ausdrücken. Wir hatten uns insbesondere den YouTube-Kanal von Alexander Raue, Vermietertagebuch, angeschaut und ein paar ähnliche Kanäle wie Aktien mit Kopf oder Kettner Edelmetalle, die mit Immobilien, Aktien oder Goldberatung anfingen und sich dann auf neurechte Meinungsmacher verlegt haben. Nun haben diese reichweitenstarken YouTuber auf die Kritik reagiert. In ihren sogenannten Reacts blöken Alexander Raue und Kolja Barkhorn knapp 15 bzw. 20 Minuten in Kamera und Mikrofon, aber inhaltlich kommt wenig. Raue stellt die ganz große Frage, warum schreibt die FAZ so einen Lügenartikel? Die beiden FAZ-Autoren antworten gelassen. Die Antwort ist einfach. Gegen falsche Tatsachenbehauptungen wie etwa die Demo gecasteten Schauspieler oder die kollektive Enteignung von Immobilien in der Flüchtlingskrise gibt es hierzulande Gesetze. Paragraph 19 Medienstaatsvertrag, die für Telemedien die Einhaltung journalistischer Grundsätze, Faktentreue, Wahrhaftigkeit fordern. Die große Frage ist an dieser Stelle, warum das YouTube offenbar nicht kratzt. Aber natürlich ist auch diese Antwort einfach, weil die Videoplattform mit viel geklickten Videos viel Geld verdient. Das Problem dabei ist nur, dass sich inzwischen immer mehr Menschen im Internet politisch informieren und was dabei selbst erfahrenen Medienredakteuren passieren kann, wenn sie zu lange auf X rumhängen, berichtet Martin Seng in der Taz. Doch was sehe ich da? Ein Bild von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er und der Faschist Björn Höcke stehen dicht nebeneinander und lächeln gemeinsam in die Kamera, ein Bier in den Händen. Nach dem Entsetzen kommt bei Seng die Erkenntnis. Denn das Ex-Profil heißt Gesundheitsminister Karl Kautabak und dahinter steht in Klammern Satire. Auweia, ich bin reingelegt worden. Immerhin nur für einen Augenblick. Trotzdem befürchtet die Tageszeitung Die Welt bei uns allen Brainrot, Hirnfäule. Damit gemeint ist der übermäßige Konsum von Online-Medien und seine Auswirkung auf unser Gehirn. Lena Karger lässt sich von Lars Timmermann, dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, erklären, was da passiert. Es lassen sich Hirnverbindungen beobachten, die durch diese Art von Medienkonsum, dieses schnelle Wischen, geschwächt werden. Etwa die zwischen dem primären visuellen Reiz und dem Areal, in dem wir hinterfragen, kritisch mitdenken, mitfühlen, kognitiv-assoziativ, das ist geschwächt. Und so wird geglaubt, was man glauben möchte. Damals in der Hochphase von Twitter, als die Plattform noch nicht X hieß und das Logo noch ein blauer Vogel war, da kam man an Jule Stinkesocke quasi nicht vorbei. Eine junge Ärztin, die seit einem Unfall im Rollstuhl saß und über ihr Leben bloggte, über Arbeit, Freizeit, Inklusion und Inkontinenz. Lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Blöd war nur, dass hinter Jule Stinkesocke vermutlich ein wesentlich älterer Mann steckte. Das ZDF hat über diesen Fake-Account nun eine vierteilige Serie gedreht, die jetzt in der Mediathek abrufbar ist. In der Doku erzählen mehrere junge Menschen, wie sie selbst versucht haben, sich eine Internetpräsenz aufzubauen, um über Inklusion aufzuklären. Aber an den Erfolg ihres Vorbilds Jule konnten sie nicht heranreichen. Offenbar klicken ausgedachte Geschichten besser als wahres Leben, lautet das Fazit von SZ-Kritikerin Ann-Marleen Holt. Wir aber wünschen uns nach all dem Social-Media-Bashing jetzt noch einen positiven Aspekt von TikTok, Insta und X und lesen in der Welt noch einmal beim Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Neurologie nach, den begeistert, wie schnell Inhalte und Memes durchgeklickt werden. Die Geschwindigkeit bei jungen Menschen ist unfassbar. Das zeigt, dass das Gehirn immer mehr darauf eingerichtet wird, schnell Inhalte zu verstehen.
Es kommt halt wie immer drauf an. Das war die Kulturpresseschau hier bei Fazit. Und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.